Das Archiv der Straße. Berichte von draußen. Der Hirte. Weiter geht es auf der Wanderung von Jonas Henniger hinab ins Oberland, in das Gebiet zwischen Südrand der Schwäbischen Alb, Bodensee und Lech. In Folge 1 haben wir erfahren, dass er auf seinem Weg zu den Winterweiden, meistens den Bussen, den sogenannten Heiligen Berg des Oberlands, im Auge behalten kann. Das ist seine Landmark, sein Fixpunkt. Aber es ging auch darum, wie viel Sorgfalt und Vorsicht der Schäfer auf Details verwenden muss. Dass es tödlich sein kann, wenn seine Schafe gegen den Wind fressen oder an den Zierpflanzen in den Vorgärten naschen. Damit so etwas verhindert und Jonas Henniger diese Riesenherde steuern kann, hat er seine tierischen Helfer dabei. Folge 2: Die besten Freunde des Menschen.
Früher hat jeder seinen Esel gesattelt. Und dann kamen die Geländewägen und jeder fährt nur noch mit dem Auto. Und heute ist die größte Sorge der Wanderschäfer, wie sie ihr Auto den ganzen Tag mitkriegen, damit sie abends ihren Pfirch haben. Das heißt, viele sind zu zweit, müssen zu zweit sein oder haben immer irgendein Problem, dass jemand das Auto fahren muss oder so. Ich bin tatsächlich hier im Oberland der Letzte, der einen Esel sattelt. Und ich habe es auch erst wieder angefangen. Ich bin unglaublich flexibel halt dadurch. Ich bin auf niemand angewiesen, ich kann auf jede Situation sofort reagieren. Und oft ist es halt so, du legst dir deinen Pirch oder stellst dir deinen Hänger halt vor oder planst. Dort bin ich heute Abend. Bis du abends hinkommst, hat der Bauer Gülle gefahren. Ja, und was eigentlich noch für den Schäfer viel schlimmer ist, er plant. Und die Schafe, das Futter reicht nicht oder das Futter reicht übermäßig. Und dann ist halt einfach, entweder lässt er Futter liegen oder die Schafe werden nicht satt. Was beides blöd ist für einen Schäfer. Und deshalb flexibler als durch den Esel kann ich gar nicht mehr sein. Aber es wirkt halt so wie vor 200 Jahren. Aber der Esel zieht unglaublich Kinder an. Und wenn ich mal einen Tag nicht weiterziehe, dann sattel ich den auch nicht. Und wenn dann Kinder vom Dorf kommen, die dürfen immer Esel reiten. Das zieht total. Mich hat noch nie, bei mir sind schon Bauern höchst wütend angefahren gekommen und wollten mich wegscheuchen. Und dann stehen aber die Mütter mit ihren Kindern vom Dorf da und haben so viel Spaß mit dem Esel. Und dann trauen sich die lokalen Bauern nicht, weil ja, dann sind sie ja der Buhmann und es spricht sich herum im Dorf. Bei mir ist das egal, ich ziehe wieder weiter, aber das hat mir schon einige Male den Tag gerettet, sage ich mal so. Der Esel hat eine Glocke, die ist sehr penetrant, spielt keine Rolle. Die wird nachher oft neben mir laufen und klingeln, also wenn es, ist gut? Okay. Jetzt ist halt wichtig hier mit dem Eselsatteln, dass die ein bisschen läuft. Wenn ein bisschen was nicht passt, die Netze und das Sattel, gerade wenn die Netze nass sind oder so, die wiegen locker mal über 100 Kilo, alles zusammen, locker. Und wenn da was reibt oder so, dann wird die wund und dann kann ich sie für den Winter vielleicht nicht mehr nehmen. Esel brauchen ja lang, das wäre bitter. Deshalb lohnt sich kurz die Minute sehr, sehr aufmerksam den Esel zu beobachten. Schafe sind Gewohnheitstiere und alles, was sie nicht gewöhnt sind, erschrecken sie sich. Also, was sie nicht gewöhnt sind, davor haben sie Angst. Ist ja typisch. Eine weiße Masse und kein einziges schwarzes, dann hat man Angst davor. Und deshalb ist es mir wichtig, immer schwarze Schafe in der Herde zu haben, dass die Schafe ruhiger sind. Deshalb habe ich auch eine Ziege dabei. Was? Einen Esel. Ist zwar alles, wird vom, sollen wir das diskutieren, vom Tierschutz her? Rein rechtlich dürfte ich keinen einzelnen Esel und keine einzige Ziege hier drin haben, sondern es müssten immer zwei, drei sein. Weil die können sich ja nicht verständigen mit den Schafen und blablabla. Und ich argumentiere so, jeder Hund ist ein Rudeltier. Und da ist ganz klar, der Mensch hat einen Hund. Und das ist die Bezugsperson und das geht dann in Ordnung. Und ich bin ganz klar, also wir sind ja hier zwei Esel, ich zähle mich auch dazu. Also ich bin die Bezugsperson zum Esel, der hat seine Herde. Und wenn das bei jedem Hund, bei jeder Katze akzeptiert wird, dann kann man sehr gut argumentieren und dann verstehen es die Leute auch plötzlich. Und wer es nicht versteht, der soll bitte den Esel nehmen und 50 Meter mit ihm laufen von der Herde weg. Und dann wird er sein blaues Wunder erleben, weil das ist seine Herde. Der geht nicht weg von der Herde, das ist seine Herde. Der lässt sich hier nicht wegziehen. Das ist morgens mit dem Satteln schon immer, dass er nicht aus der Herde will, weil es ist seine Herde. Natürlich können die einem auf der Nase rumtanzen. Aber man kann auch sagen, nein, wir gehen jetzt weiter. Das mache ich immer, die Esel-Challenge bei uns. Wenn sich bei mir jemand vorstellt, um Schäfer zu lernen, eine habe ich auch ausgebildet, aber drei habe ich tatsächlich abgelehnt. Die Esel-Challenge geht insofern, dass ich ihnen den Esel an einen Strick an die Hand gebe und sage, jetzt nimmst du den Esel und läufst in die Richtung, und zwar außer Sichtweite von den Schafen. Ich erfinde dann immer irgendeinen Grund, wo sie ziemlich dringend mit dem Esel hin müssen. Und es gibt die, wie die eine auszubilden, gut, die ist eine Schäferstochter, mein Gott. Die hat einfach genommen und die hat sich durchgesetzt. Und es gibt die, die laufen 30 Meter, kommen sie zurück, er geht nicht weiter. Sag ich, doch, er geht weiter, lauf einfach. Dann laufen sie wieder 50 Meter, geht nicht weiter. Und dann muss ich schon so klar sagen, entweder du oder der Esel. Das muss nicht sein, dass man dem Esel einen Stock auf den Hintern haut. Da auf keinen Fall. Aber der Esel checkt, wenn jemand will. Und wenn ich dem Esel klar sage, du kommst jetzt mit, dann kommt er auch mit. Weil er einfach nur merkt, okay, dem ist es wichtig, dem ist es ernst und dann folgt das Esele auch. Weil das ist nicht so stur, wie man immer sagt. Weil der Esel geht weiter, wenn er merkt, da ist jemand, der will. Und meinen Beruf kann man nicht ausüben, wenn jemand nicht will. Und da sehe ich sofort dran, will oder will nicht. Und wenn er zurückkommt und sagt, geht nicht, dann geht es leider bei mir auch nicht mit der Ausbildung. Und dass jemand nicht weiß, wie es geht und dann fragt, was denkst du, was soll ich machen, wie bringe ich das, das ist dann was anderes. Dann will er aber einen Weg finden. So, und das ist mir wichtig, das rauszukitzeln. Und das Ziel ist schon, junge Leute auszubilden, dass sie die Angst vor dieser Tätigkeit, weil viele Schäferskinder, die haben ja Angst vorm Schafehüten. Das ist so, die Großeltern haben noch gehütet, wie die Irren, tolle Hunde gehabt. Die nächste Generation hat einen großen Stall gebaut, Selbstvermarktung, richtig Kohle gemacht, mussten halt Futter machen, große Maschinen, haben sich dann irgendwann daran gewöhnt, dass sie einen angestellten Schäfer haben oder jemand anders hütet, die alte Generation noch. Aber diese Elterngeneration hat ans Hüten verlernt. Und die junge Generation hat Angst davor, mit einer Herde durch die Landschaft zu ziehen. Hat Angst vor der Hüteprüfung in Driesdorf, wo die Schäferschule heute ist. Ich habe jetzt schon mehrere gehört, die lernen Landwirt, Schäferskinder. Aus dem Grund, weil sie sagen, sie haben Angst vorm Hüten. Unsere Auszubildende hat im Hüten 1 gekriegt. Die wollte es. Die war tatsächlich Beste ihres Jahrgangs und dann auch Beste bundesweit. Aber auf die bin ich sehr stolz. Aber die hat es halt auch wirklich verstanden. Und die wollte es. Also ich werde sicherlich öfter auf meine ehemalige Auszubildende kommen, weil die war einfach spitze. Aber nur als Beispiel, diese Schafe wiegen 80 Kilo. Was hat die gewogen? Keine 70, vielleicht 65 oder so. Jetzt muss es aber ausschneiden, die Füße. Wenn die humpeln, fangen, erstmal fangen so ein Tier. Die bestehen ja aus Muskeln und die sind schnell mit vier Beinen. Das kostet so viel Kraft oder Technik. Und das sind halt so Sachen, die dann wirklich anstrengend sind. Und wenn da jemand nicht will, also da, Wally, komm mal her. Da ist jetzt, glaube ich, auch Gülle drauf, aber wir versuchen es einfach mal. Wally, komm her. Wally, komm. Wally. Wally, komm. Probieren kann man es ja mal, gell? Also, jetzt gehen wir gerade am Rand lang. Also ich gehe über Waldwege. Ich kann mit denen auch quer Wald eingehen. Das ist aber riskant. Weil so eine Herde, wie gesagt, bringt Druck. A, will ich nicht, dass der Förster wütend wird, dass sie irgendwelche kleinen Fichten oder so annagen. Deshalb bleibe ich auf dem Weg und dann ist auch alles gut. Da gehen sie rechts und links, ist kein Feld. Du nimmst die Hunde nach vorne und die können einfach ganz entspannt laufen, ohne Druck. Das ist das schönste Laufen nämlich auf Waldwegen. Aber es ist natürlich schon so, ich bin ja immer draußen. Das bedeutet, ich bin einmal zum Beispiel bei Sturm gelaufen, durch den Wald. Dann ist ein Baum direkt vor uns umgefallen. Und es ist ja so, die Herde ist ja langgezogen und ein Baum hinter uns. Also ich habe Glück gehabt, dass nicht in der Mitte noch einer neigt. Aber dann musst du halt Schlangenlinien durch den Wald gehen und suchst irgendwelche Rückegassen oder so, wo du halt rauskommst wieder. Also ich bin im Schwarzwald aufgewachsen und im Schwarzwald, so mit der Herde von meinem Vater, da galt es halt immer, es gibt immer einen Waldweg. Zu jedem Tal oder so, es gibt immer einen Waldweg. Wenn man nur lang genug sucht, findet man einen geeigneten Waldweg, um durchzukommen. Mein Vater hatte keinen Esel. Das war essentiell, dass ich Auto fahren konnte. Also weil die anderen hatten dann Schule oder so und ich war der Jüngste. Mit 13 konnte ich an die Wochenenden dann schon mit uns auf Winterweide das Auto hinterherfahren. Das ist so eine kleine Geschichte, die habe ich mal erlebt. Also da war ich 8 oder so, 8 oder 9. Also weil es immer heißt, ja, die dummen Schafe. Schafe zum Beispiel haben einen unglaublichen Orientierungssinn. Einen Weg, den die Schafe mal gelaufen sind, kennen sie. Es war so, es war ein Berg auf der Winterweide von meinem Vater und über den Berg ist der Weg gegangen. Aber an dem Berg, das war vielleicht ein Marsch von 1,5 Stunden. Und vorne am Weg und hinten am Weg war eine Schranke. Und dann hat er mir gezeigt, da läufst du rein und ich bin den Weg früher schon hinter der Herde hergelaufen. Schäferkinder müssen nochmal immer die Lämmer treiben hinterher, wenn die nicht mitlaufen wollen. Ich kannte den Weg so halb. Und dann hat er gesagt, ich fahre das Auto außen rum, wir treffen uns auf der anderen Seite wieder. Hier ist ein Hund, der folgt so einigermaßen. Und dann bin ich mit denen losgelaufen. Und er hat gesagt, gehst immer geradeaus, das passt schon, du kommst dann schon an. Und dann kam halt so eine T-Kreuzung, wo es nicht mehr geradeaus, sondern nur rechts oder links ging. Und dann wollte ich rechts gehen. Und die Schafe sind stehen geblieben. Und dann habe ich versucht mit dem Hund und dass sie einfach komm, habe sie halt gelockt und die sind stehen geblieben. Die Schafe wollten einfach nicht weiter. Und dann habe ich gesagt, okay, vielleicht wisst ihr es ja besser und bin links gegangen und sie sind sofort gekommen. Und das war dann auch der richtige Weg tatsächlich. Also die sind den Weg einfach schon jahrelang gelaufen und die wussten, links irgendwo gibt es eine coole grüne Wiese, wo wir hinwollen. Und von dem Stöpsel da lassen wir uns doch nicht zeigen, wir sollen rechts rumgehen. Das war mir da so ein Aha-Effekt wirklich, also wo ich gedacht habe, okay. Und das weiß ich heute auch, also die können sich daran erinnern, wo es besonders gute Flächen oder so gibt. Vielleicht nicht jeden Feldweg, aber so manche Waldwege oder Ecken wissen die ganz genau. Also, und deshalb wäre ich da vorsichtig zu sagen, sie sind dumm. So. Der West hat es jetzt schon gedreht, also die laufen jetzt nicht mehr wie die Blöden weg. Und Wally geht jetzt über die Außengrenze ganz außen rum und guckt, dass sie nicht weitergehen. Jetzt drehen sie alle und dann kommen sie auch wieder in meine Richtung. Aber sie bleibt jetzt draußen, überm Graben drüber. Und die Schafe sehen mich ja schon wieder und sie wissen, dass sie kommen sollen durch den Ruf. Ist bloß gerade schwierig, die hören mich nur ganz leise durch den Wind, aber das Echo ist auch gut, deshalb die kommen schon. Aber hier steht halt das Wasser. Hier steht einfach das Wasser auf den Wiesen. Die Schafe mögen es nicht, die hassen das. Das ist keine guten Wiesen. Also Wally weiß jetzt, was sie machen muss. Die bleibt jetzt schön draußen. Das ist ein deutscher Schäferhund, aber die anderen sind beleidigt, wenn man das sagt. Das sind alldeutsche Hüdehunde. Deshalb, man muss sagen, was einen Hüdehund auszeichnet. Naja, zum ersten Mal, sie haben einen Hütetrieb. Sie haben Interesse an Schafen. Beziehungsweise sie haben ein Interesse daran, Schafe zu hüten. Die meisten von denen hier wollen gar nicht unbedingt was von Menschen wissen. Die wollen einfach Furche laufen und arbeiten an den Schafen. Die Hündin, die jetzt gerade läuft, die Walli, die will nicht gern gestreichelt werden. Die ist einfach so glücklich, wenn sie arbeiten darf. Ich muss die Hunde ja auch nicht antreiben. Ich muss sie ja bremsen eher. Und ihnen halt zeigen, was gut ist, was nicht. Aber ein Hütehund zum Hüten tragen, wie wir sagen, das macht keinen Spaß, das macht keinen Sinn. Das ist so wie ein Jagdhund zum Jagen tragen. Aber die hat ja so Spaß dran. Ich brauche da kein Leckerli geben und nichts. Das ist einfach ihre Bestimmung, ihre Aufgabe. Und da geht die voll auf. Also ich muss die eher bremsen, dass sie ihre Kräfte einteilen über den Tag. Deshalb darf sie jetzt kurz laufen. Und da vorne, wenn wir vorne sind, dann darf der Junge laufen, der platzt schier vor Energie. Und dann kommt sie an die Leine, weil ich brauche sie heute noch. Das wird schon noch anstrengend für sie im Feld. Die sind dann schon unzufrieden, dass der andere arbeiten darf und sie nicht. Aber damit müssen sie leben. Die wärmsten Schäfermäntel früher waren mit Hundefell gefüttert.
Ach komm.
Die wärmsten, die allerbesten. Da haben sie wahrscheinlich ihren Lieblingshund, wenn er tot war, noch abgezogen. Ha, die waren schon arme Leute, die Schäfer. Und sehr pragmatisch. Oh, Mali, Kurb. West, komm. Bleib da. Ja, manche Leute würden ihren Hunden eine Jacke anziehen heute bei dem Wetter. Oder tun es tatsächlich. Unsere Hunde wollen lieber baden in der Dreckpfütze. Bleib da. Sein Vater war immer Spezialist dafür. Der war der absolute Winterweidenhund. Der mochte Sommer nicht so gern, wenn es heiß war. Im Winter, wenn es geschneit hat, hat der sich irgendwo eine Pfütze gesucht und hat sich erstmal gründlich gebadet. Zwischen die Eisstückli und so. Das war das Größte für ihn. Die platzt schier vor Energie. Ist unglaublich. Was die jetzt macht, ist das klassische Furchelaufen. Die wehrt praktisch die Ackerfurche davor, dass die Schafe reinfressen.
Das ist immer der erste Impuls, den die folgen, oder?
Ja, sie speziell. Die ist, das habe ich ja vorher erzählt, aus so einer, sie ist ein mitteldeutscher Schwarzer, so nennt sich der Schlag. Das ist alles eine Rasse. Also die altdeutschen Hüdehunde unterscheiden sich in Schlägen, regionaltypisch. Und sie kommt einfach aus Thüringen. Sie ist eigentlich nicht geeignet für so eine große Herde, aber sie hat einfach genug Power. Also sie kann gut damit umgehen. Normal sind diese Hunde gezüchtet für kleine Herden. Intensives Ackergebiet, wo man immer nur Furche läuft. Furche, 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 nichts anderes. Und deshalb hat die das so in Fleisch und Blut, dieses extreme Furchelaufen. Deshalb tut man ihr einfach einen riesen Gefallen, wenn sie unzufrieden ist, sie einfach in eine Furche zu lassen, wo sie ein bisschen sich auslaufen kann. Und theoretisch kann ich jetzt den Jungen noch dazu tun. Und dann können die zu zweit ein bisschen laufen. Dann lernt er, sie macht das sehr korrekt. Dann lernt er von ihr dieses korrekte, geh raus, raus, dieses korrekte Reindrehen, was er manchmal nicht richtig macht, weil er noch zu jung ist. Aber er kann sich bei ihr einfach viel abgucken und ein bisschen spielen natürlich, ja. Aber so macht man das, einen guten, älteren, erfahrenen Hund, und da kann man den Jungen dann auch mal mitlaufen lassen. Die Stimme wird auch gern mal heißer, wenn man so arg mit den Hunden schimpfen muss. Aus diesem Grund habe ich auch die Pfeife. Mhm. Pfeife ist einfach, Piff ist halt emotionslos. Und die Hunde reagieren auf jede Emotion. Und wenn ich halt rufe, dann mischt sich gerade gegen den Wind oder so, da mischt sich dann so viel Aggressivität, wenn der Hund dann statt rechts links läuft. Rein und mit einem Pfiff weiß er einfach ganz genau, was muss ich tun, was will der jetzt von mir.
Links und rechts. Hast du einen Befehl um die?
Mit dem Pfiff tatsächlich nicht, das zeige ich dann, aber die wissen, links und rechts ist so typisch Border Collie bei den Englischen. Wir arbeiten eher, genau, die sind so extrem, die machen ja jeden Ticken auf Kommando. Aha. Und wir züchten unsere Hunde, geh raus, geh weiter und haben genug, also wir haben genug Kommandos, genug verschiedene Kommandos, raus! Aber ich erwarte dann schon, dass der Hund so hell ist, zu sehen, dass die Herde links ist und nicht rechts. Das heißt, wir wollen auch intelligente Hunde. Und nicht nur welche, die stur nur das machen, was ich will. Das ist ja der Witz auch im Ausland, mit denen es gibt ja so viele verschiedene Hütehunde und Arten, Schafe zu bewegen. Und diese typischen Border Collies, die genau das machen auf Kommando, die sind halt irgendwo im Süden Englands, auf den guten Flächen, sage ich mal, diese sanften englischen grünen Hügel. Aber wenn man dann halt sieht, ich war im Lake District, da gibt es halt Farn und Felsen und da sind die Border Collies oder die Collies an sich, die sind so gezüchtet, dass die mit viel mehr Gehirn arbeiten, selbstständig und so, in den Felsen, wo man nie hinguckt. Und die besten Hunde da, die haben nicht so auf den Stocktick gehört oder auf den Pfiff, sondern denen hast du einen Pfiff gegeben und die haben genauso geschafft. Hey Wally, komm mal her. Du kannst dich ein bisschen austoben, jetzt schauen wir mal. Wally! West, komm, Wally! Oh, ja. Wally raus! Das ist gefährlich, weil die ist nicht ganz wildfest. Wenn die es jetzt sehen würde. West, komm! West, komm! Also sie ist so, ich sag mal 90% wildfest. Aber wir streben an, dass wir 100% wildfeste Hunde haben, dass die nie einem Hasen hinterher rennen würden. Die würde jetzt stehen bleiben und gucken. Die wird im Wild nicht nachrennen oder so. Aber das kann tödlich enden, wenn der Hund im Wild nachspringt, eben vor ein Auto oder so, dann war es das. Dafür sind die Hunde zu gut ausgebildet.
Die sind was wert, ja.
Ja, ja.
3 Jahre, das ist ja Wahnsinn.
Ja, ja. Diese Hunde sind eigentlich unbezahlbar. Es gibt hier im Südwesten noch ganz große Herden, aber da sind immer in der Regel 2 Leute dabei oder so.
Ich meine, wie
aber,
du deine Hunde
aus? Ja, ja, lass mich dazu. Es ist eben das Schwierige, es gibt Megaherden. Die Leute haben aber nicht mehr die Hunde, die gescheit Furche laufen und eng im Feld sind. Das ist oft so, die haben dann einfach Rabauken. Also die Hunde sind auch oft nicht, ich will das jetzt nicht pauschalisieren, aber dann gibt es noch welche, die halt 400 hüten oder 500 oder gerade im Osten Deutschlands. Also es geht alles nur noch bundesweit, wo man Hunde eigentlich sucht. Asbach raus! Die hüten so kleinstrukturiertes Zeug, aber die kommen dann, diese Hunde kommen dann oft mit diesen großen Herden nicht klar, weil die kleinen Herden nur auf kleine Herden gezüchtet sind. Das heißt, ich züchte nach Möglichkeit meine Hunde selbst, aber ihn hier zum Beispiel, den deutschen Schäferhund mit 1,5 Jahren, den habe ich in Holland geholt, also von einem deutschen Schäfer, der seine Flächen in Holland hat. Sie habe ich in Thüringen geholt und es ist so, es gibt ja Berufswettkämpfe, Leistungshüten. Also da nehme ich auch teil in Baden-Württemberg regelmäßig. Also West hier, der Alte, der hat auch schon, der war schon, ich glaube, 3-mal Landessieger, also bester Hund Baden-Württembergs. Und seine Mutter auch schon, mindestens 3-mal Landessiegerin. Und von ihm habe ich jetzt auch wieder einen Sohn, also die Linie passt für mich perfekt. Ihre Mutter war Bundessiegerin. Also von dem Schäfer in Thüringen. Also das bedeutet, ich fahre auch zu so einem Leistungshüten, nehme teil, fahre aber auch zu den großen Leistungshüten, die bundesweit stattfinden und gucke, okay, da ist ein Hund. Und dann spreche ich mit den Schäfern und sage, ich hätte, wenn ihr einen Wurf macht, Interesse an einem Welpen. Aber da suche ich mir wirklich die Hunde aus, die für mich passen könnten. Und das wird immer schwieriger, immer weniger. Also das ist sowas. Und weil das so wird, wie gesagt, züchte ich mittlerweile auch meine eigene Linie so ein bisschen. Und engagiere mich auch ein bisschen gerade im Deutschen Schäferhundeverein oder Verein für deutsche Schäferhunde engagiere mich da ein bisschen. Ich engagiere mich ein bisschen bei der Arbeitsgemeinschaft Alldeutsche Hütehunde, einfach um das nicht aussterben zu lassen, weil es gehen immer weniger Schäfer auf die Winterweide und dieses Handwerk geht halt ganz, ganz, ganz arg verloren. Asbach bleibt. Ich hatte eine Auszubildende, das ist auch sehr selten, dass so junge Leute dann richtig mit einsteigen, halt so ins Hüten und das weiter so machen wollen. Und die hat praktisch von ihrem Vater, der hat auch eine Schäferei, eine Hündin gebracht letztes Jahr. Und dann haben wir so Hunde, die zueinander passen, einfach ihn hier verpaart mit einer Hündin, die ähnlich arbeitet und ähnlich tickt. vom Druck her. Und da spielen ganz, ganz viele Sachen mit rein. Also es ist Fingerspitzengefühl, ganz arg Fingerspitzengefühl. Die Zucht auf so einen Hütehund. Asbach, bleib! Weil der Grat zwischen Jagdhund und Hütehund ist dünn, sage ich mal. Die sollen ja hüten, aber nicht jagen. Aber ja, es ist ganz arg viel Veranlagung, wo man nicht reinzieht. Balli. Zum Beispiel der Griff. Wir lassen unsere Hunde gezielt beißen. Ach, nicht beißen so zum Verletzen, sondern das ist wie ein Zwicken. Aber ein Jagdhund würde beißen. Und zwar nach Möglichkeit in die Kehle oder irgendwo, wo es effizient ist. Und wir züchten praktisch auf einen Griff, der zum Beispiel, der geht auf die Rippe oder ins Genick, auf Teile vom Schaf, wo die Hunde dann keinen Schaden verursachen. Das bedeutet, die werden gezwickt und die Hunde lassen sofort wieder los. Und die Schafe wissen, oh hoppla, weil Schafe haben unglaublich dicke Köpfe. Also die ließen sich in so engem Feld nicht führen, wenn die nicht den Respekt vor den Hunden so hätten. Und wenn der Hund immer nur kommt und nie beißt, dann fressen die halt in die Feldfrucht rein, dann fressen die alles kahl. Oder haben keinen Respekt mehr vor den Hunden. Dann lassen sich so Herden einfach nicht mehr führen. Und Asbach, Fuiche, Fuiche, Leib. Ja, also ich suche die schon aus, hauptsächlich auf Leistungshüten, die Hunde. Und versuche dann auch eben wieder teilzunehmen, um das einfach am Laufen zu halten. Also erstmal habe ich die Lockrufe für die Schafe, für die Herde. Also komm oder steh auch manchmal. Aber diese Lockrufe müssen sie lernen. Oder beziehungsweise, das muss ich vielleicht anders sagen, diese Lockrufe befolgen sie, wenn sie wissen, der hat einen Hund, der sonst kommt. Das kann man dann aber auch andersrum machen. Man kann Kommandos von den Hunden, also Pfiffe zum Beispiel, pfeifen, obwohl gar kein Hund da ist und die Schafe kommen, weil sie denken, oh, der Hund kommt. Also die lernen ganz schnell, dass es Pfiffe für die Hunde gibt, die heißen, treibt die Herde zusammen und dann schnappen die schon, Ruhe, Asbach, Ruhe. Dann schnappt die Herde schon und kommt schon, obwohl der Hund gar nicht da ist. Also, aber der Trick funktioniert halt zweimal und beim dritten Mal sicher nicht mehr, ohne dass der Hund kommt. Also so, die sind extreme Gewohnheitstiere, aber nicht dumm.
In der nächsten Episode geht es um die Menschen, mit denen man es als Schäfer zu tun bekommt. Denn die Flächen und Weidegründe, auf denen Jonas Hediger seine Tiere hütet, gehören natürlich irgendjemandem. Damit hat es zu tun, dass er sich und seine Zunft auch als Raubritter bezeichnet. Außerdem wird erläutert, was es mit dem sogenannten Schäferstündchen auf sich hat. All das nächste Woche im Archiv der Straße in Folge 3 Kain und Abel. Ein Podcast von Uwe Kassai, entstanden mit der Unterstützung der Stadt Stuttgart, der Bürgerstiftung Stuttgart und der Heinrich-Böll-Stiftung Baden-Württemberg. Und herzlichen Dank an die Bad Urachal Schäfermusik dafür, dass ich ihre Musikanspielung hier verwenden darf. Das Archiv der Straße 2026.